Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal aus dem Pürgschachenmoor in der Obersteiermark, wo wir gemeinsam mit dem Moorexperten Stefan Glatzl in die wunderbare Welt der Moore eintauchen. Warum sind diese Urlandschaften von solcher Bedeutung für die Umwelt und für das Klima? Welche Pflanzen und Tiere finden in Mooren einen einzigartigen Lebensraum? Warum wäre es so wichtig, möglichst viele Moore wieder zu vernässen? Und wie können Moore trotzdem wirtschaftlich genutzt werden? Das alles und mehr jetzt im Gespräch zwischen der Landessprecherin der steirischen Grünen Sandra Krautwaschl und dem Moorexperten Professor Stefan Glatzl von der Uni Wien.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute an einem sehr schönen Ort im Enztal gemeinsam mit Stefan Glatzl, Moorexperte der Uni Wien. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Pürgschachenmoor sprechen und überhaupt über Moore sprechen. Das ist ja hier eine wunderbare Umgebung, wo man sich sicher sehr gut auch erholen kann und wohlfühlen kann. Aber Moore haben ja auch eine, oder sehr viele, sehr besondere Eigenschaften. Kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was an Mooren so besonders ist?
Ja, natürlich. Also fangen wir mal an mit der Biodiversität. Moore sind Standorte, an denen Pflanzen leben können und Tiere, die nirgendwo sonst überleben würden. Nirgendwo sonst in unserer Landschaft könnten diese Arten sich durchsetzen, weil Moore eben sehr spezielle Eigenschaften haben. Sie sind besonders nass, oft sind sie auch besonders sauer, manchmal sind sie auch besonders nährstoffarm. Und diese Pflanzen und Tiere können nur dort überleben. Und wenn wir die Moore nicht mehr hätten, dann hätten sie gänzlich ihren Lebensraum verloren. Das ist zum einen mal, denke ich, etwas Wichtiges, was auch den meisten Leuten, denke ich, geläufig ist. Weniger bekannt ist vielleicht, dass Moore hervorragende Wasserspeicher sind. Sie sind von Torf aufgebaut. Und Torf besteht, wenn er in einem guten Zustand ist, nur zu 5% aus Festsubstanz.
Okay.
Der Rest ist Porenraum. Mhm. Und dieser Porenraum, das sind sehr feine Poren, der kann wassergefüllt sein und der wird dieses Wasser dann auch gegen die Schwerkraft halten. Das heißt, 95% des Torfvolumens haben das Potenzial, mit Wasser gefüllt zu sein oder dieses Wasser eben auch wieder herzugeben. Mhm. Und darum sind die Moore die wahren Schwämme in der Landschaft. Wenn wir also zum Beispiel starke Regen haben oder Überschwemmungen, Hochwässer, dann werden Moore dieses Wasser aufsaugen wie ein Schwamm und nicht so schnell wieder hergeben. Dann, wenn es eine Dürresituation vielleicht auftritt, würden sie dieses Wasser langsam wieder hergeben, wie auch ein Schwamm das tut, aber eben nur langsam. Das heißt, Moore sind eine Versicherung gegen Dürresituationen, aber gleichzeitig eine Absicherung gegen Hochwässer. Mhm. Das ist auch, denke ich, was heutzutage sehr wichtig ist, gerade in Flusstälern wie hier im Enztal, wo Hochwasser ja ein großes Thema ist.
Also da haben Moore einfach so etwas wie eine Pufferfunktion für den Wasserhaushalt,
absolut,
wenn ich das richtig verstanden
absolut
habe.
Wir sind die besten Puffer, die wir in der Natur haben im Wasserhaushalt.
Mhm. Und vielleicht darf ich ernst gleich noch nachfragen, weil es unsere Zuhörenden sicher interessiert. Du hast gesagt, es gibt einfach Arten, verschiedene Arten, die nur in Mooren überhaupt überleben können. Kannst du uns da vielleicht ein paar spezifische Arten nennen, die nur in Mooren vorkommen?
Da müssen wir unterscheiden. Ein Hochmoor, wir sind hier am Pürgschachenmoor, das ist ein Hochmoor. Hochmoore sind ausschließlich aus dem Regenwasser oder aus dem Schnee ernährt. Und Regenwasser ist ja fast destilliertes Wasser. Das heißt, da haben wir ganz wenig Mineralstoffe drin. Und dementsprechend sind Hochmoore extrem nährstoffarm und sie sind sauer. Und unter diesen nährstoffarmen und sauren Bedingungen brauchen Pflanzen spezielle Strategien, um an die Nährstoffe heranzukommen. Und da ist natürlich der Sonnentau das schönste Beispiel, der als fleischfressende Pflanzen sich an Insekten und Ähnliches gut tun muss, damit der Stickstoff und vor allem die Phosphorversorgung sicherstellen kann. Das ist also die berühmte Hochmoorpflanze, der Sonnentau. Bekannt sind die verschiedenen Torfmoose, die das Hochmoor ausmachen und aufbauen auch. Das sind auch sehr spezielle Pflanzen, weil sie keine Wurzeln haben. Das heißt, sie haben keinen aktiven Nährstoffaufnahmemechanismus. Sie müssen mit ihrem Untergrund in einem Fließgleichgewicht leben. Das heißt, Wir haben eine Situation, dass sie immer im Wasser stehen müssen, um zu überleben. Und das Wasser ist ihr natürlicher Lebensraum. Das wäre jetzt in Hochmooren zwei Arten. Und dann nehmen wir noch aus der Tierwelt einige Arten. Einige Tiere, die in Hochmooren leben, können auch nur in sehr speziellen Situationen überleben. Es gibt zum Beispiel verschiedene Libellenarten, die nur in bestimmten Hochmoorsituationen überhaupt bestehen können. Und wenn das Hochmoor nun leidet, dann geht diese Libelle auch verloren.
Mhm. Vielen Dank einmal. Da haben wir schon zwei sehr, sehr wichtige Funktionen, also Biodiversität und Wasserhaushalt. Ja. Aber eine Sache, die, glaube ich, noch viel weniger bekannt ist, ist, dass Moore auch durchaus eine wichtige Funktion haben in Zeiten der Klimakrise und auch gewisse Potenziale haben, hier was auch abzupuffern, ja, wiederum. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Welche Funktionen haben Moore für die Bewältigung der Klimakrise unter anderem oder können sie haben?
Ja, also Moore sind Kohlenstoffspeicher. Und zwar sehr große Kohlenstoffspeicher. Es ist in Mooren viel mehr Kohlenstoff gespeichert, als wir in der ganzen Atmosphäre Kohlenstoff haben zum Beispiel. Moorböden bedecken nur 3% der Landoberfläche der Erde. Und auf diesen 3% der Landoberfläche speichern sie 30-40% des gesamten Bodenkohlenstoffs. Mhm. Das heißt, trotz ihrer relativ kleinen Ausdehnung sind sie ein sehr großer Kohlenstoffspeicher. Dieser Speicher ist normalerweise erst in den letzten 10.000 Jahren entstanden. Das heißt, seit dem Ende der letzten Eiszeit haben sich in den Mooren der Welt kontinuierlich die bildenden Pflanzen in Torf umgewandelt. Und es sollte sehr wichtig sein für uns, diese Speicher zu erhalten. Sie speichern natürlich weiterhin Kohlenstoff. Die Größenordnung dieser Kohlenstoffspeicherung ist eine Tonne pro Hektar und Jahr. Wenn man das jetzt mit einer entsprechenden Fläche an Mooren, die man hat, multipliziert, kann das schon sehr bedeutend sein. Von der Menge ist aber noch viel bedeutender, dass wir aufpassen sollten, dass dieser Kohlenstoff auch in dem Torf drin bleibt und nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird. Und wenn wir nun einen Moor drainagieren, schaffen wir Bedingungen, dass dieser Torf oxidiert und als CO2 in der Atmosphäre landet. Und das geschieht in großen Mengen. Mhm. Weltweit sind ungefähr 5% der CO2-Emissionen zurückzuführen auf drainagierte Moore.
Das ist, glaube ich, extrem interessant, auch für viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, was da eigentlich auch am Spiel steht, wenn man Moore nicht richtig behandelt. Und vielleicht kannst du uns in dem Zusammenhang noch kurz erklären, was bedeutet Drainagieren von Mooren und was passiert da dann genau?
Ja. Wenn wir Moore unter Kultur nehmen wollen, also Moorböden unter Kultur nehmen wollen, kommen die meisten Pflanzen, die wir da produzieren wollen, mit der großen Nässe natürlich nicht zurecht. Mhm. Und das heißt, wir müssen aus diesem Moorboden das Wasser entfernen. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Kulturtechniker haben das perfektioniert, diese Möglichkeiten. Das heißt, es wird ausgerechnet, alle wie viele Meter ich einen Drainagegraben in den Torf hineinstechen muss, wie tief dieser Drainagegraben sein muss. Und die meisten Moore in Mitteleuropa und auch in Österreich sind drainagiert und werden darum meistens eben nicht mehr als Moor bezeichnet, sondern nur noch als Torfboden oder Torflager, weil eben die Pflanzen, die dieses Moor ausgemacht haben, nicht mehr dort wachsen. Mhm. Und unter diesen entwässernden Bedingungen lassen sich verschiedene Kulturpflanzen auf Moorböden anbauen.
Mhm. Aber das heißt auch gleichzeitig, dort, wo wir die Moore schon drainagiert, also entwässert haben, ist die Speicherfähigkeit auch herabgesetzt. Das ist nicht mehr so wie bei einem funktionierenden Moorboden, oder?
Ja, also nur bestimmte Pflanzen können Torf bilden. Mhm. Das heißt, ein Maisacker auf Moorboden wird keinen Torf bilden. Und auch ein Intensivgrünland mit dem Weidelgras wird keinen Torf bilden. Erstens, weil durch die Drainagierung der Sauerstoff an den Torf herankommt und der Torf zersetzt wird in weit größeren Raten, als die Pflanzen diesen Kohlenstoff binden könnten. Zum Zweiten aber, weil eben die Pflanzen, die man dann normalerweise kultiviert, eben einfach keinen Torf bilden. Nicht mhm. alle Pflanzen bilden Torf, so mhm. einfach ist das.
Mhm. Wenn jetzt eben auf Torfböden angebaut wird und letztlich die verbleibenden Moorflächen in Österreich oder in der Steiermark geschützt werden, dann haben wir aber dennoch ein großes Potenzial, einfach dadurch, dass wir dort, wo weiter Torfböden entstehen, CO2 weiter auch in starkem Ausmaß gebunden werden kann. Habe ich das schon richtig verstanden?
Genau, so ist das. Ein intaktes Moor speichert Kohlenstoff in der Größenordnung von 1 Tonne CO2, jetzt nicht Kohlenstoff, sondern CO2, da ist der Multiplikator 3,6. Das heißt, 1 Tonne CO2 wären dann 0,3 Tonnen C pro Hektar und Jahr. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir haben in der Steiermark 4000 Hektar intakte Moore, das ist das, ich weiß nicht, ob das so ist, aber das ist eine Größenordnung, die realistisch ist. In Österreich haben wir 30.000, da haben wir in der Steiermark wahrscheinlich mehr als 4000. Dann wären das immerhin schon einmal die Größenordnung von 4000 Tonnen CO2. Das ist nicht nichts. Aber wie gesagt, in den genutzten Moorböden kommt dann viel mehr raus. Da ist die Größenordnung der Freisetzung eher 10 bis 50 Tonnen. Wir haben auch schon Standorte gehabt, wo es noch mehr ist. CO2-Freisetzung pro Hektar und Jahr. Das heißt, die Freisetzung aus den kultivierten Moorböden ist viel schneller und viel größer als die Speicherung von intakten Moorböden.
Was bedeutet das dann für die theoretischen Möglichkeiten, aus Torfböden, die jetzt kultiviert worden sind, wieder funktionierende Moorböden zu machen? Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie und wie realistisch ist das?
Ich denke, dass es nicht realistisch ist, in großem Umfang das umzusetzen. Wir befinden uns hier in einer ländlichen Region, in der die Landwirtschaft etabliert ist. Wir wollen die Landwirtschaft haben. Die Bauern haben eine eminent wichtige Rolle hier in der Gesellschaft. Sie haben seit Hunderten von Jahren, sind sie das soziale Herz dieser Täler. Und ich denke, kein vernünftiger Mensch würde sagen, wir machen daraus jetzt überall Wildnis. Das ist, glaube ich, völlig unrealistisch und ich glaube, das würde auch niemand verlangen. Wir sollten aber, denke ich, versuchen, gerade in Zeiten von zunehmenden Dürren zum Beispiel, wo auch in den Tälern das Wasser manchmal fehlt, uns zu überlegen, ob die Drainagen so tief sein müssen, wie sie es sind und ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, diese Drainagen zu steuern. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, dass ein Bauer, wenn ihm das Wasser fehlt, und wir hatten einige Jahre in den letzten Jahrzehnten hier, in denen wir eine große Frühjahrstrockenheit hatten, in denen auch Notschlachtungen vorgenommen werden mussten, ja, weil einfach der Grünlandaufwuchs nicht mehr da war. Wenn man jetzt eine Regelung hätte für die Drainagetiefe, einen Wehr, das man dann nach oben bringt beispielsweise, dann läuft das Wasser nicht mehr so schnell aus, dann haben die Bauern ihre Produktion gesichert und wir haben weniger CO2-Freisetzung. Umgekehrt, in einem Frühjahr, wie wir es jetzt erlebt haben, 2023, das sehr feucht war, würden die Bauern dann eben das Wasser herauslassen, damit sie überhaupt ihre Ernte einbringen können. Das wäre, denke ich, eine Möglichkeit, wie man die CO2-Freisetzung aus solchen Standorten herabsetzt. Eine weitere interessante Idee wären natürlich die Paludikulturen, nennen wir das. Das ist also die Bewirtschaftung solcher Flächen mit Kulturpflanzen, die an die Nässe angepasst sind.
Zum Beispiel, was könnte das sein?
Schilf oder Rohrkolben oder in einem Hochmoor-Situation Sonnentau. Interessantes Naturschutzthema, können wir auch noch drüber sprechen, oder das Torfmoos selbst. Also all das sind Kulturpflanzen, die anderswo zumindest im experimentellen Stadium angebaut werden. Und das ist natürlich, fangen wir mal mit dem Schilf und mit dem Rohrkolben an. Das sind Pflanzen, die in einem Niedermoor-Situation gut wachsen. Niedermoor ist ein Moor, das aus dem Grundwasser sich ernährt, das normalerweise nährstoffreich ist. Und wir sind hier in einer intensiv gedüngten Agrarlandschaft. Ja. Und normalerweise haben wir im Wasser eigentlich mehr Stickstoff und mehr Phosphor, als wir gerne hätten. Und wenn wir nun solche sehr wüchsigen Pflanzen anbauen würden, würden diese Pflanzen den Stickstoff und das Phosphor aufnehmen. Und wir hätten sozusagen das Nährstoffproblem ein bisschen gelöst, hätten die Nährstoffe entfernt aus der Landschaft, aus dem Wasser und hätten ein Produkt. Mhm. Und dieses Produkt aus dem Rohrkolben oder aus dem Schilf lässt sich stofflich verwerten. Der Rohrkolben hat ein sehr poröses Gewebe, das man als Dämmmaterial gut nehmen kann. Da könnte man vielleicht Styropor oder Ähnliches ersetzen damit. Mhm. Man kann das als Faserstoff auch in Baumaterialien mit einbauen. Und da sind wir, denke ich, noch ganz am Anfang, dass wir solche aus der Natur kommenden Lösungen in unsere Verwertungsketten stärker mit einbauen, als wir das bisher gemacht haben. Natürlich kann man das auch thermisch verwerten, auf Deutsch verbrennen, und damit vielleicht fossile Brennstoffe ersetzen. Das ist im Einzelfall sicher auch eine gute Lösung. Mhm. Das wäre jetzt Schilf und Rohrkolben und ähnliche Pflanzen. Wenn wir jetzt an Hochmoorsituationen denken, das ist natürlich spannend. Ich habe den Sonnentau und das Torfmoos erwähnt, beides rote Liste-Arten. Mhm. Es ist verboten, solche Arten zu entnehmen. Und da müsste man sich erstmal gesetzgeberisch überlegen, wenn wir solche Pflanzen als Kulturpflanzen anbauen, dass das dann ermöglicht wird. Weil man entnimmt ja etwas. Der Sonnentau ist eine Medizinpflanze.
Okay, das wollte ich gerade fragen, nämlich wofür man sie dann verwendet.
Der Sonnentau ist eine Medizinpflanze, da bin ich mit dem Pharmazeuten schon in Kontakt an der Uni Wien. Und damit lässt sich natürlich, abgesehen davon, dass es, ich bin kein Pharmazeut, aber das wird schon helfen, wenn die Pharmazeuten das sagen, lässt sich damit auch viel Geld verdienen. Mhm. Das ist natürlich in Grammmengen bereits viel Geld wert. Und es ist sicherlich eine interessante Idee, so etwas mal auszuprobieren. Mhm. Das Torfmoos selber ist eine Kulturpflanze, mit der wir vielleicht für den Erwerbsgartenbau, ich sage jetzt Erwerbsgartenbau, ich meine nicht uns beim Baumarkt, den Gartentorf ersetzen können. Okay. Der Erwerbsgartenbau hat sehr spezielle Anforderungen an die Anzuchtmaterialien. Für Orchideen zum Beispiel braucht der Erwerbsgartenbau ein Material, ein Substrat, das sehr nährstoffarm ist, das aber das Wasser in großen Mengen speichern kann. Und das auch sauer ist. Und all diese Anforderungen werden durch Torfmoose erfüllt. Gegenwärtig bedient sich der Erwerbsgartenbau mit aus Gartentorf, der aus dem Baltikum zum Beispiel zurzeit kommt und wo natürlich dafür Moore zerstört werden. Der Erwerbsgartenbau ist auch bereit dafür, richtig Geld auszugeben, weil es ist ein Orchideen, so ein teures Produkt. Ja. Und damit die gut wachsen, braucht man ein vernünftiges Substrat. Ich denke nicht, dass wir Torfmoos anbauen sollten, um unsere Gärten zu bewirtschaften. Das würde sich mengenmäßig auch nie ausgehen. Aber es wird, denke ich, Anwendungen bleiben, weiterhin geben, die das benötigen, so ein Material. Mhm. Und wenn wir ganz aus der Gartentorf aussteigen wollen, was wir, denke ich, alle wollen, und das wissen wir auch, dass wir das wollen, ist es für Nischenmärkte, für die Leute, die damit Geld verdienen müssen, ist da schon wichtig, dass es da vielleicht ein Ersatzprodukt gibt.
Verstehe. Also das sind für mich wirklich ganz neue Informationen gewesen, dass man diese Dinge quasi als Kulturen anbauen könnte. Und das führt mich zur nächsten Frage. Du hast ja auch an der österreichischen Moorstrategie mitgewirkt oder wirkst mit. Und da würde mich jetzt interessieren, inwieweit solche Gedanken, solche Ideen dort auch einfließen, oder ist das zu weit gedacht jetzt von mir? Da sind solche Konzepte da auch beinhaltet. Und wie kann uns die Moorstrategie in Summe helfen, hier einen guten Umgang mit den Mooren zu finden?
Ja, also ich bin stolz darauf, dass es den Autoren und Autorinnen der Moorstrategie gelungen ist, die Landwirtschaft mit ins Boot zu nehmen. Das ist herausgegeben worden vom BML, und es ist nicht selbstverständlich, dass eine solche Strategie alle Beteiligten mit im Boot hat. Das ist immer ein großer Abstimmungsaufwand natürlich, und Es gibt natürlich dann auch Konflikte auszufechten. Mhm. Trotzdem ist das, was ich gesagt habe gerade, das heißt die Paludikulturen, Bestandteil der Moorstrategie. Mhm. Es sind die variablen Entwässerungen Bestandteil der Moorstrategie.
Okay. Also das, was du vorher gerade erklärt hast mit diesen Möglichkeiten, das anzupassen.
Ja? Genau, das steht in der Moorstrategie drin und die Landwirtschaftskammer ist demgegenüber aufgeschlossen. Mhm. Und ich denke, es wird unsere Aufgabe sein, das zu entwickeln.
Okay.
Ganz abgesehen davon, dass natürlich im Zentrum der Moorstrategie, vom Inhalt her, vom Umfang her, die Moore im naturnahen Sinne stehen und dass wir hier viel zu tun haben. Mhm. Ja, also die Moore, diese 30.000 Hektar, von denen ich gesprochen habe in Österreich, sind in weiten Teilen in keinem besonders guten Zustand. Mhm. Und da müssen auch Maßnahmen ergriffen worden, um die naturnahen Moore zu sichern. Mhm. Vor allem eben auch in Zeiten des Klimawandels. Wir haben hier im Pirkschachenmoor ja seit vielen Jahren Messungen und wir haben gesehen, dass in einem trockenen Jahr das Moor zwar noch Kohlenstoff speichert, aber insgesamt wegen der relativ geringen, aber dann doch relevanten Methanausgasungen keine Senke für Treibhausgase mehr ist. Mhm. Während in einem normalen oder feuchten Jahr, wie wir es heuer haben, das Moor große Mengen Kohlenstoff speichert und auch eine starke Senke für Treibhausgase ist. Das heißt, ein solches Moor ist sozusagen auf der Kippe, uns im Klimawandel zu helfen oder uns eben nicht zu helfen. Ja. Ja. Mhm. Und darum ist es so wichtig, die naturnahen Moore zu erhalten und in ihrem Wasserhaushalt zu sichern.
Mhm. Ja, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Wäre wichtig, das auch noch mehr, denke ich, unter die Leute zu bringen, weil das sind, glaube ich, alles miteinander Tatsachen, die den wenigsten Menschen aktuell bewusst sind. Was mich noch interessieren würde, weil das natürlich auch immer wichtig ist, sich global umzuschauen oder zumindest in Europa umzuschauen, gibt es da irgendwo besonders gute Beispiele europaweit, wie man mit Mooren und Dorfböden umgeht und was zeichnet die aus?
Ja, also gibt es in Europa, gibt es auch global, Gott sei Dank, sind wir hier nicht alleine. Also ich fange mal an mit den Paludikulturen, die sind in anderen Ländern weiter fortgeschritten. Vor allem im Nordwesten Europas, in den Niederlanden, in Deutschland, aber auch außerhalb von Europa gibt es fortgeschrittene Flächen, in denen zuvor unter Drainagierung kultivierte Böden eben ohne Drainagierung heute weiter kultiviert werden. Und ich denke, davon können wir lernen. In Bayern ist, weil es nicht so weit ist, auch in einer Alpenvorlandsituation läuft ein großes Projekt, um eine Beweidung ohne Entwässerung zu ermöglichen. Mhm. Das wäre also in diesem Bereich gute Beispiele. Mhm. Im Bereich der naturnahen Moore sind wir hier in Österreich nicht so, dass wir uns verstecken müssen. Mhm. Also das gibt anderswo gute Beispiele, aber es gibt auch in Österreich gute Beispiele. Und natürlich lernt man voneinander durch den Austausch. Und Österreich ist vor allem in der Herrichtung von Mooren in reliefiertem Gelände, das heißt in den Bergen natürlich besonders erfahren, weil viele Moore befinden sich in Hanglagen und da ist natürlich besonders schwierig, das Auslaufen dieser Moore zu verhindern, weil man alle so und so viele Meter den Graben schließen muss. Ja. Und da hat Europa viel gelernt von Österreich.
Ja, das ist erfreulich. Dann komme ich einmal jetzt von meiner Seite schon zu einer abschließenden Frage, weil das natürlich mich auch interessiert in meiner aktuellen Tätigkeit und weil ich glaube, da gibt es sicher noch einiges, was die Politik auch tun kann. Mhm. Wo siehst du da die größten Handlungsansätze auf der politischen Ebene, um Moore zu sichern und wiederherzustellen vielleicht? Ja.
Zum einen natürlich den Schutz der naturnahen Moore. Mhm. Dass der Schutz der naturnahen Moore abgesichert ist, das wäre, denke ich, wichtig, dass man hier einfach den Druck aufrechterhält, um den Schutz der naturnahen Moore abzusichern. Mhm. Und das passiert, denke ich, zum größeren Teil in Brüssel, diese Politik. Es ist einfach so, wie wir, aber nicht nur in Brüssel, sondern natürlich auch in Wien oder in Graz kann man etwas tun. Und wir haben hier eine sehr aktive Moorschutzverwaltung. Die Leute, die vom Land hier uns helfen, sind geschätzt und sind besonders aktiv. Das sage ich jetzt nicht nur, um den Steirern zu gefallen, sondern weil es so ist. Der Martin Klipp ist wirklich sehr, sehr aktiv. Und natürlich auch bei der Durchsetzung des Naturschutzes auf der lokalen Ebene. Ja? Das sind die Gebietsbetreuer, die auch eine große Verantwortung haben und die Verantwortung, denke ich, auch sehr gut wahrnehmen. Mit den Torfböden ist Brüssel noch viel stärker gefordert als bei den naturnahen Mooren, weil das in die gemeinsame Agrarpolitik natürlich ganz stark mit reingreift. Und es wird passieren in den nächsten Jahren, dass die Kohlenstoffsenke der Moorböden und eine Minimierung der Freisetzung aus diesen Böden ein Teil der Agrarpolitik wird. Das kommt fix und die Politik national und auch in den Ländern, denke ich, ist gut beraten, sich darauf vorzubereiten. Und ich persönlich finde, wir sollten das auch nicht als Angriff sehen auf die Landwirtschaft, sondern als Chance, weil der Kohlenstoff hat auch einen Preis. Und das ist, denke ich, interessant. Es gibt einen Markt für den Kohlenstoff. Nicht freigesetztes CO2 ist Geld wert. Ebenso wie gespeichertes CO2 Geld wert ist. Und da sehe ich mit diesem marktwirtschaftlichen Mechanismus sehr große Chancen, auch die Landnutzer zu überzeugen. Weil die Landnutzer schauen sich eben auch an, wo habe ich den besten Ertrag in Geld und welche Funktion meiner Fläche ist für mich die vernünftigste. Und da wird es, denke ich, zunehmend so werden, dass die Funktion der vermiedenen Kohlenstofffreisetzung oder der Kohlenstoffspeicherung in die Landnutzungsentscheidungen ganz stark eingehen wird. Und das, denke ich, kann die Politik unterstützen.
Das würde natürlich verlangen, dass man jedenfalls einmal aufhört, Landwirtschaft gegen Naturschutz auszuspielen, sondern genau dieser Rolle, die auch Landwirtschaft haben kann, auch aus unserer Sicht, um Naturräume zu erhalten, Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen. Und in Zeiten der Klimakrise ist es definitiv eine Leistung, wenn wir eben CO2-Speicher erhalten oder neue generieren auf natürliche Art und Weise. Also diese Leistungen auch abzugelten und ganz klar dafür einzutreten, dass das so sein muss, oder?
Genau, genau. Und eben auch im Sinne von das nicht gegeneinander auszuspielen, die verschiedenen Leistungen vielleicht auch gemeinsam zu betrachten. Ja, es muss ja nicht immer alles schwarz und weiß sein. Man hat ja nicht nur das sehr tief trainierte Kulturland versus das natürliche Moor, sondern es gibt alle Zwischenstufen.
Genau.
Und ich denke, da haben wir in Österreich eine gute Tradition mit extensiven Nutzungen. Ja? Und diese Tradition sollten wir erhalten. Und vielleicht ist es eine gute Lösung, nicht ganz so intensiv zu produzieren, auch im Sinne der Biodiversität, auch im Sinne des Kohlenstoffs, gewiss auch im Sinne des Wasserrückhaltes und dafür eine Abgeltung zu bekommen und gleichzeitig trotzdem die Fläche zu nutzen und den Bauern ihr Auskommen weiterhin zu ermöglichen. Das würden sie dann anreichern können über die sogenannten Ökosystemleistungen, nennen wir das. Das heißt über diese Kohlenstoffspeicherung und so weiter, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, danke sehr. Das war alles extrem interessant. Ich glaube, da haben auch viele Leute heute sehr viel Neues erfahren. Was ich mir jedenfalls mitnehme, und das, glaube ich, gilt ja für ganz, ganz viele Themen in diesem Bereich, ist, dass man eben abgestuft agieren kann, also eben nicht nur schwarz-weiß, nicht nur voller Schutz oder Nutzung, sondern auch Zwischenstufen Sinn machen können. Ja. Ich glaube, das hilft uns auch sehr in der politischen Debatte über dieses Thema. Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich, dass wir mit einem Experten wie dir heute sprechen konnten und freue mich natürlich auch, wenn wir uns wieder mal zu diesem Thema austauschen. Herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir uns da noch ein bisschen um im Moor, glaube ich.
Ja, vielen Dank auch an euch für die Gelegenheit, dieses Thema, das mir nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich ein Herzensanliegen ist, vorzubringen. Und ich freue mich, wenn es Kreise gibt, die das auch so sehen und die das dann in die Öffentlichkeit bringen. Danke sehr.
Danke auch.
Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.